Apostelgeschichten.
Ein literarischer Podcast des Medienforums des Bistums Essen.
Lese begeisterte Frauen und Männer sprechen zwischen Ostern und Pfingsten über ihr Buch und ihre Inspiration beim Lesen.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Vera Steinkamp, ich bin Leiterin des Medienforums des Bistums Essen und begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem Podcast Apostelgeschichten. Mein Gast ist heute Frau Dr. Ilka Kläffner. Und sie hat das Buch mitgebracht, Die Letzte am Schafott von Gertrud von Lefort. Liebe Frau Dr. Kläffner, seien Sie herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute in unserer Reihe Apostelgeschichten mein Gast sind und uns Ihr Buch vorstellen werden. Bevor wir jetzt aber inhaltlich einsteigen in das, was Sie gleich lesen, ist es noch einmal interessant zu hören, was Sie denn in Ihrer Biografie so ausmacht. Erzählen Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig von dem, was Sie als Person begeistert, wer Sie sind letztendlich.
Vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ilka Kläffner, ich bin 43 Jahre alt und ich bin Neurologin mit dem Schwerpunkt Schlaganfallmedizin und neurologische Intensivmedizin. Außerdem befasse ich mich mit der seltenen Erkrankung Susak-Syndrom und forsche auch zu diesem Thema. Ich bin in Bochum geboren, habe einen Abstecher nach Münster gemacht für ein paar Jahre und bin jetzt wieder nach Bochum zurückgekehrt. Bin jetzt schon seit 3 Jahren dort wieder und sehr glücklich und auch sehr froh, dort in der Nähe meiner Familie zu sein.
Sie haben heute das Buch von Gertrud von Lefort, das heißt, es ist ein kleiner Text, ausgewählt, Die Letzte am Schafott. Es ist ein alter Text. Und mich würde interessieren, warum haben Sie dieses Buch ausgewählt?
Zum ersten Mal mit dem Thema und mit dem Text dieses Buches bin ich in Berührung gekommen durch die Oper von Poulenc, Dialog des Carmélites. Das ist eine sehr bewegende und berührende Oper, die ich hier in Essen gesehen habe, mehrfach. Und das hat mich sehr bewegt, so dass ich mir auch dieses Buch einmal vorgenommen habe, den nüchternen Text dazu, auf den diese Oper basiert. Und auch der Text hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Und deshalb habe ich dieses Buch ausgewählt.
Wir haben Sie ja eingeladen in unsere Reihe Apostelgeschichten, literarische Apostelgeschichten. Und es wäre vielleicht nochmal interessant zu hören, was Sie an diesem Text von Gertrud von Lefort so inspiriert hat.
Dazu würde ich gerne einmal kurz zusammenfassen, worum es in dem Buch geht. Das Buch handelt von Blanche de la Force und beruht auf einer wahren Begebenheit. Es spielt in der Zeit der Französischen Revolution. Eine nicht näher genannte adlige Person schreibt einer anderen Adeligen von den Ereignissen am Schafott und der Zeit davor. Von Geburt an ist Blanche von Angst erfüllt. Als Halbwaise wird sie von der frommen Erzieherin Madame de Chalais unterrichtet. Durch den Glauben erfährt Blanche erstmals Trost und Halt und beschließt deshalb mit 16 in den Karmel einzutreten. Nach dem Sieg der Revolution, Blanche ist gerade noch Novizin, müssen die Schwestern im Konvent sich entscheiden. Gelübde oder Guillotine. Der ganze Konvent entschließt sich zum Martyrium, doch Blanche hält die Vorstellung nicht aus und verlässt das Kloster. Die Nonnen werden zur Guillotine geführt, die Bevölkerung sieht zu. Die Schwestern singen das Veni Creator Spiritus. Eine nach der anderen wird enthauptet, ihre Stimmen verstummen, und als die letzte Stimme erstirbt, führt Blanche aus der Menschenmenge heraus den Gesang fort, bis die Marktfrauen sie erschlagen. Mich inspiriert an diesem Buch, wie Blanche diese Angst überwindet, sich ihr stellt. Und nachdem ihr die Religion zunächst Betäubung der Angst bedeutet, aber sie sich dann vom Ort des Glaubens entfernt, als es um ihr Leben geht, stellt sie sich zuletzt ihrer Todesangst. Sie bricht auf, verlässt eine Sicherheit und lässt inmitten der brutalen, destruktiven Revolution ihre kleine Stimme singen. Komm, Schöpfergeist! Ein mutiges Zeichen für den lebensbejahenden, schöpferischen, stärkenden Gott inmitten von Elend und Terror.
Liebe Frau Dr. Kläffner, herzlichen Dank für die kurze Einführung in das, was uns jetzt erwarten wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir dürfen nun gespannt sein auf einen zweifelsohne alten Text mit aber, so wie ich vermute, einer sehr modernen existenziellen Dimension. Bitte schön, Frau Dr. Kläffner.
Damals teilte Monsignor Rigaud der Priorin Lidoine mit, dass er sie zu sprechen wünsche. Erstaunen Sie nicht über diese Reise, meine Liebe. Die volle Strenge der Klausur hatte natürlich in jenen Tagen keinen Raum mehr. Wir werden sie in Bälde völlig aufgehoben finden. Man war sich darüber klar, dass die Austreibung der Ordensleute aus ihren Klöstern bevorstand. Ja, selbst die religiöse Kleidung, diese gleichsam letzte, allerintimste Klausur im Sinne einer Abschließung von der Welt, war bereits gefallen. Von der Revolutionsregierung aufgefordert, sie abzulegen, hatten die von allen Mitteln entblößten Orden ihre Mitglieder angewiesen, ihre Familien, um bürgerliche Kleidung anzugehen. Madame Lidoine also eilte damals nach Paris, um die letzten Befehle ihres Oberen für die bevorstehende Prüfungszeit entgegenzunehmen. Sie ließ Marie de l'Incarnation als ihre Stellvertreterin zurück. Diese Anordnung mag zunächst erstaunen. Ich glaube, sie dahin zu begreifen, dass sie einen Appell des Vertrauens an die Widerstehende bedeutete und vielleicht auch einen solchen an die Kraft des Amtes. Umso tragischer muss der Ausgang erscheinen. Wir sprachen soeben von der Gemeinsamkeit einer unentrinnbaren Gewissheit. Indessen, es gab in Paris eine Person, die von ihr ausgenommen war. Diese, es handelte sich um Madame de Chalais, kam damals nach Compiègne, um ihrem einstmaligen Zögling bürgerliche Kleidung zu bringen, wie sie Blanche bei ihrem Vater erbeten hatte. Madame de Chalais war nur wenig verändert. Die Festigkeit ihres Charakters und ihrer Überzeugung hatten die schweren Zeiten genauso vortrefflich überstanden wie ihr zu enges Mieder, die neue Mode des losen Taillenbandes. Es war überaus tröstlich zu hören, wie standhaft sie darin festhielt, dass die vorbildliche Frömmigkeit eines so guten Königs wie des derzeitigen von Frankreich unmöglich unbelohnt bleiben könne. Dass, wenn es darauf ankommt, die braven christlichen Edelleute und Schweizer, die in den Tuilerien versammelt stünden, unbedingt über einen wüsten und gottlosen Pöbel siegen müssten. Und dass die Vorsehung einfach nicht zulassen werde, wenn man treue und wahrhaft würdige Priester bedrohe. Ich nehme an, dass Madame de Chalais so oder ähnlich auch damals in Compiègne sprach. Ihre Unterredung mit Blanche ist uns nicht aufgezeichnet, aber ich lege auch keinen besonderen Wert auf sie. Genug, dass Madame de Chalais ihren einstigen Zögling nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder sah, und zwar, den Mann probierte ja bürgerliche Kleidung an, unverschleiert. Nun, ich sagte schon, dass Blanches Bild in jener Zeit etwas schwierig zu zeichnen war. Dennoch muss es irgendwie sehr deutlich gewesen sein und vor allem ganz anders, als Madame de Chalais erwartet hatte. Ich möchte fast glauben, dass sich damals etwas Ähnliches abgespielt hat, wie seinerseits zwischen ihr und Blanche am Treppengeländer. Jedenfalls kam Madame de Chalais sehr erregt aus dem Sprechzimmer zurück. »Meint man hier wirklich, dass man sich nicht mehr auf Gott verlassen kann?«, sagte sie ganz außer sich zu der Windenschwester. »Meint man das wirklich in einem Karmeliterkloster? Ah, welcher Skandal!« Gleich darauf erlitt sie einen Schwächeanfall. Man wollte Blanche rufen, aber sie wehrte wie in Todesangst ab. Man schob ihr einen Stuhl hin und hielt ihr ein Riechfläschchen unter die Nase, worauf sie langsam wieder zu sich kam. Sie brach in Tränen aus. Niemand konnte sich erinnern, das je bei ihr erlebt zu haben. »Oh mein Gott«, schluchzte sie, »oh mein Gott, man wird die Tuilerien stürmen und den König verjagen, man wird ihn absetzen.« Sie sagte wohlbemerkt, »man wird, nicht man will.« »Man wird ihn töten, ihn, den besten und frömmsten aller Könige, den frömmsten aller Könige. Man wird die treuen Priester umbringen, die treuen, die braven Schweizer ermorden, die braven. Alles ist in wilder Auflösung, man stürzt wehrlos in die schrecklichste Anarchie und gerade die Besten werden untergehen, die Besten.« So und ähnlich jammerte Madame de Chalais, indem sie die ganze verzweifelte Lage schonungslos vor den armen Klosterfrauen enthüllte, den Madame Lidoine offenbar bisher das Schlimmste noch immer verborgen hatte. Man zeigte ihr, um sie zu beruhigen, ein Bild von Le Petit Roi. Aber sie sah es kaum. »Ah«, rief sie, »Le Petit Roi ist tot!« Aber sie setzte nicht, wie einst Blanche in der Weihnachtsnacht hinzu, »Es gibt nur noch das Agnus Dei«, sondern es war, als ob all ihre Frömmigkeit plötzlich ein Ende gefunden habe. Auch ihr Äußeres bot einen ganz veränderten und erschreckenden Anblick dar. Ihr enges Mieder stand offen, die Fischbeinstäbchen waren bei ihrem Niedersturz in den Sessel zerbrochen und spießten jämmerlich aus der zerknitterten Seide hervor. Ihre stolze Frisur glich einem Nest, in dem eine Katze gehaust hatte. Von Zeit zu Zeit griff sie sich mit der Hand an den dürren Hals, als wolle sie sich überzeugen, dass er noch zwischen ihren Schultern saß. Dann wieder sprach sie das Verlangen aus, nach der Schweiz zu reisen, nach Deutschland, Spanien, Belgien. Kurz, sie überschritt fluchtartig alle Grenzen des Landes, um immer wieder zu ihrer eigenen Verzweiflung zurückzukehren. Indessen, wir können uns hier nicht länger mit dieser armen alten Frau beschäftigen. Genug, dass es endlich gelang, sie zu bewegen, wieder in ihre Kutsche zu steigen, indem man sie davon überzeugte, dass, wenn sie fliehen wolle, keine Zeit mehr zu verlieren sei. Ich habe gehört, dass sie die Grenze noch glücklich erreichte und 3 Tage später in Brüssel starb. Und nun der Kamel von Compiègne. Bedenken Sie, meine Liebe, in welche Situation dort die Worte von Madame de Chalais fielen. Bedenken Sie, dass Schwester Marie de l'Incarnation stellvertretende Priorin war. Zweifellos gab ihr das Amt die Möglichkeit, einen Schritt einzuleiten, von dem sie sich sagte, dass ihn Madame Lidoine zwar unlängst abgelehnt, aber doch keineswegs ausdrücklich und für immer verboten hatte. Meine Liebe, wir werden Marie de l'Incarnation niemals auf dem Wege eines strikten Ungehorsams begegnen, sondern immer nur in gewissen schmalen Zwischenbezirken. Sie ahnen den Schritt, der gemeint ist. Es handelt sich um die letzte, kostbare Minute für das heroische Weiheopfer zur Rettung Frankreichs. Es scheint, dass einige der Karmeliterinnen nun doch über den Vorschlag der Marie de l'Incarnation etwas bestürzt waren. Mein Himmel, es kam ja jetzt nicht mehr darauf an, um mit Madame Lidoine zu sprechen, bunte Glasperlen aufzuziehen, sondern damals stand bereits die Guillotine auf dem Gräfplatz. Dennoch willigte der Konvent tapfer, in auch mehr oder weniger blass, ein. Nur die kleine naive Constance de Saint-Denis gestand halb weinend, dass sie sich doch sehr fürchten werde, die Letzte auf dem Schafott zu sein. Marie de l'Incarnation empfand die Bekenntnis als peinliche Entgleisung. Aber in Ordensgemeinschaften geht doch nicht die Jüngste, sondern die Älteste zuletzt, sagte sie. Und überdies, sind Sie gar nicht die Jüngste, sondern die Jüngste ist, jetzt erst fiel ihr Blick auf Blanche, an die sie wohl bisher in der Erregung kaum gedacht hatte. In diesem Augenblick, so schreibt später Madame Lidoine, trat gleichsam der Schatten der Todesangst Christi, ihrem Heroismus in den Weg, aber sie erkannte ihn nicht. Hier liegt die große Entschuldigung dieser edlen Seele, aber freilich auch zugleich die schwerste Anklage gegen sie. Und doch fühlte Marie de l'Incarnation damals etwas von jenem Schatten. Sie fühlte bei Blanches Anblick eine eigentümliche Beklemmung, genau wie der Madame de Chalais. Allein, es war nicht die Furcht des Opfers, es war die Furcht, an ihrem eigenen Opfer verhindert zu werden. Und nun sind wir dort, wo es für sie nicht nur heißt, wir können nicht mehr warten, sondern auch, wir brauchen Klarheit über unsere Kräfte. Denn hinter dem Weiheakt, den man sich zu sprechen anschickte, stand doch schließlich die Erwartung, ihn einmal vollziehen zu müssen. Ich zwinge niemand zu diesem Gelübde, sagte sie schnell. Wer es nicht über sich vermag, Christus sein Leben freiwillig darzubringen, wer diese unaussprechliche Seligkeit nicht mitfühlt, mag ruhig beiseite bleiben. Ohne Zweifel glaubte sie, dass Blanche von dieser Erlaubnis Gebrauch machen würde und, seien wir ehrlich, sie wünschte es. Denn beiseite bleiben, das hieß doch hier, sich von der Kommunität ausschließen, also der erste Schritt einer Entfernung. Allein, Blanche schloss sich nicht aus und blieb nicht beiseite. Vergegenwärtigen wir uns hier kurz, wie solche Akte vor sich gehen. Man spricht persönliche Gelübde, gewöhnlich innerhalb während der Messe, unmittelbar nach der Wandlung. Der zelebrierende Priester pflegt verständigt zu sein, er gedenkt des betreffenden Gelübdes in seinem Memento und spendet daraufhin die Kommunion und den Segen. Ich schlage jetzt wiederum das Journal Madame Lidoines auf. Diese treue mütterliche Frau hat nach ihrer Rückkehr alles aufgeboten, um den Zustand ihres armen Kindes vor und während jenes schrecklichen Gelübdes zu ergründen. Es scheint, dass sie der Konvent während der Nacht gleichsam darauf vorbereitete. Nun, meine Liebe, wir würden die Macht der Marie de l'Incarnation über die Seelen sehr unterschätzen, wenn wir daran zweifelten, dass sich am anderen Morgen alle in glänzender Verfassung befanden, abgesehen natürlich von Blanche. Marie de l'Incarnation machte, bevor man zur Messe ging, noch einen Versuch, sie zurückzuhalten. Aus ihrer Anrede geht der Zustand der jungen Novizin erschütternd hervor. Mein Kind, sagte sie zu ihr, begreifen Sie doch, dass niemand diesen Akt von Ihnen verlangt. Wollen Sie denn wirklich in dieser Todesangst vor unseren Heiland treten? Blanche erwiderte ihr damals, meine Mutter, ich möchte nicht untreu werden. Erinnern wir uns, liebe Freundin, hier der Formel, die ich damals in Madame Lidoines Journal unterstrich, der Angst getreu bleiben. Es steht dann fest, dass Blanche mit den anderen die Kapelle betrat. Die kleine Constance de Saint-Denis, die neben ihr ging, erinnerte sich dessen deutlich. Ich wagte aber nicht, so sagte sie, ihr ins Gesicht zu blicken, denn wir waren ja an jenem Morgen alle in einer großen, aber eigentümlich beklemmenden Freude, die uns sehr verletzbar machte. Und nun der Weiheakt selbst. Meine Liebe, ich sehe eine kleine, durch die Hand des Staates von allem Schmuck entblößte Kapelle vor mir. Die Altäre darin nackt und kahl wie am Karfreitag. Ich sehe einen Chor, der kein Gestühl besitzt. Im Karmel betet man ohne Bequemlichkeit. Ich sehe auf den hölzernen Brettern des Bodens eine Schar Frauen knien, die eine stille, nur von fern durch das Ça-ira der Straße begleitete Messe mitbeten. Die Gesichter dieser Frauen sind wunderbar verklärt. Es prägt sich in ihnen die Beseligung einer vollkommenen Hingabe, einer letzten, rückhaltlosen, überschwänglichen Willigkeit aus, die gleichsam Leben und Sterben bereits hinter sich hat. Nur eine einzige von diesen Frauen. Ah, meine Liebe, es geht mir wie Constance de Saint-Denis. Ich wage nicht, mir diese eine vorzustellen. Ich ertrage nicht den Anblick dieses kleinen, gepressten, schweißbedeckten Gesichts, erdrückt von seinem Grauen. Nein, von dem Grauen ganz Frankreichs. Nein, von dem Grauen der ewigen Liebe selbst. Constance de Saint-Denis erzählt dann weiter, dass Blanche noch während der Wandlung, das heißt, als man den Weiheakt sprach, neben ihr gekniet habe. Erst als man zum Gitter gegangen sei, wo der Priester die Kommunion reichte, habe sie gemerkt, dass Blanche fehlte. Ach, sie sollte eine andere Kommunion empfangen. Nun, meine Liebe, es wird uns niemand widerlegen, wenn wir sagen, dass Blanches Nerven damals versagten. Allein, wir können auch etwas anderes sagen. Armes Kind, so schreibt Madame Lidoine, sie allein wollte damals bei unserem Heiland in seiner Todesangst ausharren, und als ihre Kraft zusammenbrach, lief sie gleichsam mitten in diese hinein. Ich übergehe jetzt Blanches Flucht, denn es handelte sich leider nicht um eine Entfernung aus der Kapelle, sondern aus dem Kloster überhaupt. Einige Tage später erhielt dieses einen Brief des Marquis de La Force, welcher der Priorin mitteilte, seine Tochter sei in einem wahrhaft bedauernswerten Zustand bei ihm in Paris angelangt und liege krank danieder. Am Tage des Festes unserer lieben Frau vom Berge Karmel wurden die 16 Karmeliterinnen von Compiègne zum Tode durch die Guillotine verurteilt. Marie de l'Incarnation war in diese Verurteilung mit eingeschlossen. Ermessen Sie, meine Freundin, welchen Sturm der Ergriffenheit diese Tatsache in ihrem Erinnern entfesseln musste. Der Advokat Cécile teilte sie ihr mit. Er hatte die ebenso ehrenvolle wie hoffnungslose Pflicht erfüllt, die 16 Karmeliterinnen zu verteidigen. Marie de l'Incarnation glaubte, denn so war es offenbar schon in Compiègne verabredet worden, ihre Schwestern würden singend aufs Schafott steigen. Sie bat den Abbé China inständig, ihn begleiten zu dürfen. Dieser nämlich hatte es übernommen, den Verurteilten auf dem Wege zur Richtstätte die Absolution zu spenden. Mit der Carmagnole bekleidet, unter den johlenden Pöbel gemischt, wie es in solchen Fällen allein möglich war. Aber er schlug ihr die Bitte ab. Dies, so sagte Rose du Cor später, bedeutete für sie den Augenblick des stärksten Schmerzes. Mein Vater, rief sie in Tränen ausbrechend, Sie berauben mich meiner letzten Hoffnung. Und welches ist Ihre Hoffnung? Fragte er fast streng. Bei dieser Frage brach noch einmal ihre ganze Herrlichkeit durch. Es war ein Überwältigtsein, keine Empörung. Ich wollte mitsingen, rief sie. Ach, könnte ich die Letzte, allerletzte sein, die es am schwersten hat. Er erwiderte, opfern Sie auch Ihre Stimme noch auf, meine Tochter. Opfern Sie sich der Allerletzten. Sie brach abermals in Tränen aus. Mein Vater, rief sie, meine Opfer sind nicht angenommen, Sie wissen es. Ich werde die Verlassenste von allen sein. Denken Sie an die Verlassenheit Christi am Ölberg, entgegnete er sanft, und denken Sie an das Schweigen Mariens. In diesem Augenblick war ihr Widerstand zerbrochen. Damals, so sagte Rose du Cor später, erschien zum ersten Mal in ihrem Gesicht jener eigentümliche Ausdruck, bei dem man sich plötzlich vorstellen konnte, wie sie als Kind ausgesehen hatte. Es war, als werde unter einer prachtvollen Barockrestauration eine sehr zarte, frühe Untermalung sichtbar. Sie legte wortlos die Arme über der Brust zusammen. Von nun an schweigt Marie de l'Incarnation vollkommen. Ihre Stimme geht auf eine andere über. Und nun, meine Freundin, sind wir bei der eigentlichen Frage Ihres Briefes. Sie galt der rührenden Stimme der jungen Blanche de la Force. So drückten sie sich aus. Monsieur Cécile bat mich an jenem Tage, auf der Place de la Révolution anwesend zu sein. Es handelte sich darum, die mutmaßliche Identität Blanches mit einer früheren Nonne festzustellen, welche, wie der Advokat erfahren hatte, die Damen der Halle bei der Hinrichtung der Karmeliterin von Compiègne unter das Schafott zu führen beabsichtigten. Wahrscheinlich wiederum eine Schutzmaßnahme. Aber fürchten Sie nicht, meine Freundin, dass ich Ihnen jetzt den Anblick der blutigen Guillotine zumute. Meine Liebe, ich ertrage ja selbst nicht den Anblick dieses entsetzlichen Werkzeugs. Wollen Sie mir glauben, dass ich noch eher fähig wäre, einen lebendigen Henker am Werk zu sehen, einen Menschen, der den Mut hat, selbst das Schwert zu führen, eine Hand von Fleisch und Blut, die wenigstens weiß, wenn sie das Entsetzliche vollbringt? Man soll das Leben nicht durch die Maschine zermalmen. Indessen, gerade dies ist ja das Symbol unseres Schicksals. Ach, meine Liebe, die Maschine unterscheidet nichts. Sie verantwortet nichts. Ihr graust vor nichts, sie rührt nichts, sie stampft gleichmütig nieder, was man ihr bringt, das Edelste und Reinste wie das Verbrecherischste. Wahrhaftig, die Maschine ist das würdige Organ des Chaos, gleichsam seine Krone, getragen von der Begeisterung einer seelenlosen Masse, für die es kein göttliches Es werde mehr gibt, sondern nur noch das Satanische, man vernichte. Ich stand mitten im Gedränge des johlenden Pöbels. Nie, meine Liebe, habe ich die völlige Hoffnungslosigkeit unserer Lage so verzweifelt empfunden wie damals. Sie wissen, dass ich nicht von großer Statur bin. Ich stand buchstäblich bis zur Scheitelhöhe im Chaos, mein Gesicht schon gleichsam in ihm versunken. Ich konnte tatsächlich nicht sehen, was vorging. Ich konnte nur noch hören. Verstehen Sie, meine Freundin, dass alle Wahrnehmungskraft, die in mir war, in diesem einen Sinn flüchtend fast zur übersinnlichen Wahrnehmung werden musste. Die Karmeliterinnen kamen, wie Marie de l'Incarnation erwartet hatte, singend auf der Place de la Révolution an. Man vernahm ihr Psalmodieren schon von Weitem. Es setzte sich merkwürdig klar durch das Geschrei des Pöbels durch. Oder verstummten die Ausbrüche der grausamen Massen beim Anblick ihrer Opfer? Ich unterscheide ganz deutlich die letzten Worte des Salve Regina. Sie wissen, dies singt man, wenn eine Klosterfrau im Sterben liegt. Und gleich darauf die ersten des Veni Creator. Es war etwas Lichtes und Liebliches in dem Gesang, etwas Zartes, aber zugleich sehr Festes und Ruhiges. Nie hätte ich geglaubt, dass er den Lippen zum Tode Verurteilter entströmen könnte. Ich war zuvor sehr erregt gewesen, bei diesem Gesang wurde ich merkwürdig ruhig. Creator Spiritus, Creator Spiritus. Ich glaubte immer wieder, diese zwei Worte zu hören, es war, als gingen sie gleichsam in mir vor Anker. Indessen strömte der Gesang klar und voll weiter. Die Karren fuhren, nach ihm zu urteilen, ich sah ja nichts, sehr langsam, wahrscheinlich staute sich die Menge vor ihnen. Ich hatte das Gefühl, dass sie noch lange nicht angekommen seien. Aber dieser Gesang hob das Zeitgefühl vollkommen auf. Er hob auch den Raum auf, er hob die große, blutige Place de la Révolution auf, er hob die Guillotine auf, er hob, Creator Spiritus, die Vorstellung des Chaos auf. Ich hatte plötzlich wieder das Gefühl, ich war unter Menschen. In dem schien mir, als sage jemand dicht an meinem Ohr, Frankreich trinkt nicht nur das Blut seiner Kinder, es vergießt auch sein Blut für sie, sein edelstes, sein reinstes Blut. Ich schreckte empor. Es war jetzt totenstill auf der Place de la Révolution. Meine Liebe, selbst bei der Hinrichtung des Königs ist es nicht so still gewesen. Auch der Gesang erschien jetzt leiser. Die Karren hatten sich offenbar entfernt, vielleicht schon ihr Ziel erreicht. Mein Herz begann zu pochen. In dem kam mir zum Bewusstsein, dass eine sehr helle Stimme im Chor fehlte. Gleich darauf fehlte noch eine. Ich hatte geglaubt, die Hinrichtung habe noch gar nicht begonnen. In Wirklichkeit war sie fast vorüber. Der Gesang wurde jetzt nur noch von zwei Stimmen getragen. Einen Augenblick lang schwebten sie wie ein leuchtender Regenbogen über der Place de la Révolution. dann erlosch gleichsam die eine Seite, die andere strahlte noch fort. Aber schon fing den erblassten Glanz der ersten wiederum eine zweite auf. Es war eine ganz kleine, feine, kindliche Stimme. Ich hatte die Vorstellung, als komme sie gar nicht von der Höhe des Schafotts herab, sondern klinge irgendwo aus der Tiefe der Menge empor, gleichsam als respondiere diese selbst. Wunderbare Vorstellung. Im gleichen Augenblick ging eine stürmische Bewegung durch die dicht gedrängten Reihen. Vor mir entstand, genau wie in jener Septembernacht, eine Lücke. Ich sah wiederum genau wie damals, mitten im Strudel der fürchterlichen Weiber Blanche de la Force. Ihr kleines, blasses, zusammengedrücktes Gesicht brach gleichsam aus seiner Umgebung hervor, warf sie von sich ab wie ein Tuch. Ich erkannte dieses Gesicht in jedem Zug wieder, und doch, ich erkannte es nicht wieder, es war völlig furchtlos, sie sang. Sie sang mit ihrer kleinen, schwachen, kindlichen Stimme, ohne jedes Zittern, nein, jubelnd wie ein Vögelchen. Sie sang ganz allein über der großen, blutigen, schrecklichen Place de la Révolution, das Veni Creator ihrer Schwestern zu Ende. Deo patri sit gloria et filio, qui amortuis surrexit ac paraclito in saeculorum saecula. Ich hörte deutlich das Bekenntnis zum dreieinigen Gott. Das Amen hörte ich nicht mehr. Sie wissen, dass die wütenden Weiber Blanche auf dem Fleck erschlugen. Und nun, meine Freundin, der Regenbogen über der Place de la Révolution war erloschen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, die Revolution ist zu Ende. Tatsächlich brach die Schreckensherrschaft 10 Tage später zusammen. Als ich mit dem elsässischen Abbé das Haus der Ducor betrat, hockte auf der Treppe ein kleines fremdes Mädchen. Es näherte sich uns zutraulich und zog unter seiner Schürze ein Bündelchen hervor, das es dem Geistlichen reichte. Es war Le Petit Roi de Gloire. Das Kind hatte ihn über und über mit Schlamm bedeckt irgendwo aus der Gosse gezogen, wohin man ihn nach einer blasphemischen Prozession geschleudert hatte. Wir gingen dann zusammen zu Marie de l'Incarnation. Sie sah jetzt aus wie eine Mater Dolorosa. Der Geistliche ergriff ihre Hand. »Kommen Sie, Maria von der Menschwerdung«, sagte er. Ich fühlte in der fremden Sprache seiner Heimat die Bedeutung ihres Namens stärker. Oder betonte er ihn mit besonderem Nachdruck? Er zog sie zu dem Schrank, in dem Rose Ducor damals ihr Madonnenaltärchen verborgen hielt, öffnete ihn und legte Le Petit Roi darauf nieder. Dann begann er zu beten. Er betete das Regina Coeli Laetare, den Ostergruß an die Mutter Gottes. Ich habe mitgebetet, ja, meine Liebe. Ich bin in jener Stunde wieder wie einst als Kind durch alle Stockwerke des Seins gesunken, bis auf den Grund der Dinge, welcher ein ewiger Grund ist, weil er ein göttlicher ist. Und nun, meine Freundin, haben Sie das Wort. Ich glaube, in Ihren warmen Augen 2 Tränen zu erblicken. Sie fallen langsam und feierlich auf Ihre Hände nieder. Ihre Lippen bleiben geschlossen, ich möchte fast sagen gefaltet. Sie sind ergriffen, aber sie sind zugleich beunruhigt und ich weiß warum. Sie erwarteten den Sieg einer Heldin und sie erlebten das Wunder in der Schwachen. Aber liegt nicht gerade darin eine unendliche Hoffnung? Das Menschliche allein genügt nicht, auch nicht das schöne Menschliche, für das wir uns einst miteinander begeisterten vor der Revolution. Ach, meine Freundin, im Grunde lehrt uns diese ganze gewaltige Bewegung nur dasselbe wie die arme kleine Blanche. Nein, das Menschliche allein genügt nicht. Es genügt nicht einmal zum Opfer des Menschen. Meine Teure, der Bund unserer Herzen war bisher immer auch ein solcher der Idee. Werden Sie die Veränderung Ihres Freundes ertragen? Noch einmal, Sie haben das Wort.
Ja, liebe Frau Dr. Kleffner, ein ganz herzlichen Dank für die Auswahl dieses ungewöhnlichen, dieses ja gewiss auch alten Textes, der uns aber in seiner religiösen Dimension heute möglicherweise durchaus noch etwas zu sagen hat, auch eingeordnet in den historischen Kontext, in den er gehört. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun diesen Text, die letzte am Schafott von Gertrud von Lefort, erstmals entdeckt haben oder ihn möglicherweise auch wiederentdeckt haben, dann sei Ihnen dieses kleine Bändchen, das im Reklamverlag noch heute zu beziehen ist, sehr empfohlen. Und wenn Ihnen das heutige Gespräch mit Frau Dr. Kläffner gefallen hat, dann sind Sie am nächsten Sonntag herzlich eingeladen, wenn es wieder heißt Apostelgeschichten, ein literarischer Podcast. Vielen Dank für Ihr Zuhören.